ich finde, wir verdienen sehr viel Lob, dass wir jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Dafür haben wir nämlich beide extra den Football Manager 2026 geschlossen und das war schon eine große Challenge. Janis, wir haben 3-0 gewonnen. Ich weiß nicht, ob du im FM besser performst als wir jetzt aktuell in der Liga, aber ja, wir haben 13-0 gewonnen, stehen auf Platz 3 der Premier League. Bist du happy?
Gute Frage. Erstmal, du hast recht, es war auf jeden Fall eine große Herausforderung, den Football Manager zu schließen. Und ich performe gerade ziemlich ähnlich, stehe auch auf Platz 3, nur in der Champions League bin ich noch besser. Ob ich glücklich bin über die Real-Life-Situation? Ja, wir gewinnen Spiele, wir sind auf Platz 3 und wir haben jetzt oft drüber gesprochen. Ich war ja immer der Meinung, dass ich erstmal ganz entspannt bin, dem Kader Zeit gebe, Thomas Frank mit dem Kader Zeit gebe. Und deswegen bin ich zwar ein bisschen gelangweilt von den Spielen aktuell, aber ich bin auch auf keinen Fall unglücklich. Wie sieht's bei dir aus?
Also gelangweilt bin ich auch. Aber das nehme ich ja noch eher hin. Also ich habe die Frage gestellt, weil es für mich total, total schwierig gerade zu sagen ist. Weil wir haben jetzt 13-0 gewonnen. Ich fand die Performance tatsächlich auch ein ganzes Stück besser als die Spiele davor. That being said, war die Messlatte auch nicht sonderlich hoch. Also die Performances gegen Monaco und ich habe schon wieder vergessen, gegen wen wir als letztes in der Liga gespielt haben. Stark, Felix. Ich gucke nach. Gegen Villa waren halt richtig kacke. Und dementsprechend ist halt, wie gesagt, der Sprung in der Leistung ist schon relativ groß. Richtig happy war ich mit der Performance trotz eines 3-0-Sieges nicht, auch wenn ich, sagen wir mal, viele positive Aspekte mit dem Spiel mitnehme. Und ich habe in den letzten Tagen, Wochen, keine Ahnung, hatte ich halt jetzt immer wieder böse Gedanken, dass das Experiment oder nicht mal Experiment, halt die Ära Thomas Frank früher enden könnte, als man das möchte, weil es wirklich ja nach einem ergebnistechnischen guten Saisonstart ja jetzt schon deutlich schlechter wurde. Jetzt nicht, dass man jedes Spiel verloren hat, aber sagen wir mal, man hat zumindest keine gute Performance mehr gehabt und der Stretch halt über Wolves, Bodo Glimt, Leeds, Aston Villa und Monaco war halt einfach nicht gut. Das Spiel hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben, auch wenn ich immer noch weiterhin viel zu kritisieren habe.
Ja, also man muss auch sagen, auch wenn es sich nicht so anfühlt, wir sind auf dem geteilten ersten Platz in der Premier League, was geschossene Tore angeht, zusammen mit Chelsea, und auf dem geteilten zweiten Platz, was kassierte Tore angeht. Übrigens absolut absurd, dass Arsenal nach 9 Spielen nur 3 Gegentore hat.
Ach, das ist die Defensive der Welt, leider.
Ja, leider. Aber wir stehen gut genug da, um auch einfach sagen zu können, wir geben Thomas Frank die Zeit. Wir müssen das Projekt jetzt nicht beenden, weil weder die Performances noch die Ergebnisse stimmen. Bisher stimmen nur die Ergebnisse. Letztes Mal gab es auch schon mal eine Aussage von dir oder so, dass dir, oder von Max, dass so rum besser ist als andersrum oder so.
Ich habe gesagt, dass es mir lieber ist, ein bisschen weniger Punkte zu holen, dafür aber einen klaren spielerischen Ansatz. Und ich sehe die Vision nicht, aber wir holen die Punkte. Weil meiner Meinung nach ist es langfristig halt in der ersten Saison eines Trainers ist mir die Punkteausbeute ist nicht das, woran ich den Trainer primär messe.
Ja.
Sondern ich messe den Trainer daran, was sehe ich in seiner Spielphilosophie, in allem anderen, was dazugehört, Spielerentwicklung, Managen von Presse etc. Also nicht, dass mir die Punkte egal sind, wenn wir jetzt wieder 17. werden würden, aber gut spielen, wäre es natürlich trotzdem scheiße. Aber es ist mir persönlich lieber, man sieht mehr Ansätze, holt dafür halt ein paar weniger Punkte, als man sieht kaum Ansätze, aber holt dauernd Punkte, weil ich glaube, dass sowas langfristig nicht tragbar ist.
Ja, wobei du halt in einer Liga, in der es so viel Druck gibt, kaufst du dir halt erstmal Zeit. Zeit, was aufzubauen. Wenn du Spiele gewinnst, kaufst du dir damit Kredit, dass du eben nicht direkt das Projekt beenden musst. Ja, wollen wir in dem Kontext direkt mal drauf eingehen, was wir bei Everton so anderes gesehen haben als sonst?
Sehr gerne. Also ich grundsätzlich erstmal in der Startaufstellung. Brandon Johnson durfte mal wieder starten. Und das Außergewöhnlichste war, dass Kudus in dem Spiel nicht primär rechts außen gespielt hat, sondern mehr so eine Freigeistrolle quasi übers komplette Mittelfeld hatte, während Brent Johnson und Xavi eben auf den Außen waren. Kudus hat sich schon immer wieder mehr nach rechts orientiert, aber war halt in dem Spiel definitiv, sagen wir mal, der zentrale Mann im offensiven Mittelfeld. Das war personell das, was sich getan hat. Kolumwani, auch der erste Startelf-Einsatz, auch ein sehr solider, paar schöne Aktionen gehabt. Was mir spielerisch deutlich besser gefallen hat, ist, dass man dieses Mal deutlich häufiger progressiv versucht hat, durchs Mittelfeld, durch die Mitte zu agieren. Bentancur durfte, ich nehme an, dass das eine taktische Entscheidung vorher war, und weil der Unterschied zu dem, wie sich Bentancur in diesem Spiel verhalten hat, zu denen davor so gravierend war, dass ich nicht glaube, dass das am Spieler davor lag. Er hat wesentlich mehr nach vorne gespielt, ist natürlich immer noch nicht der beste Aufbauspieler, hat seinen Job auf der Ebene aber ganz solide gemacht. Und war sonst übrigens auch sehr, sehr gut. Also so viel wir an Bentancur, beziehungsweise nicht mal primär an Bentancur selbst, sondern eben an der Doppel-Sex als Kombination Palinia Bentancur kritisiert haben, fand ich Bentancur in dem Spiel wirklich gut.
Echt?
Also deutlich verbessert.
Ich fand es auch gut, dass wir mehr durchs Zentrum gespielt haben, aber bei beiden, Palinia Bentancur, habe ich so ein paar Aktionen gehabt, wo die den Ball verloren haben, wo ich mir dachte, scheiße, jetzt wird Thomas Frank in seiner bisherigen Annahme bestätigt und wir hören wieder auf, durchs Zentrum zu spielen. Wo Palinia zu lange braucht, um den Ball zu verarbeiten und sich zu drehen, wo Bentancur nicht vernünftig scannt und den Ball verliert, das hat
mir... Er ist übrigens bodenlos schlecht im Scannen.
Ja, also brutal. Dafür,
für alle, also ich erkläre mal kurz Scannen, ich weiß nicht, wie viele das nicht kennen, aber halt wie häufig du dich in einem gewissen Zeitraum halt umguckst, wo deine Gegenspieler sind, und Bentancur macht das außerordentlich selten. Also ich weiß nicht, es gibt dieses Xavi-Zitat, ich glaube es war Xavi, dass halt eine gewisse, also dass gute Spieler irgendwie so, oh, jetzt, ich kann das, ich suche das mal ganz kurz. Übernehm du mal. Scannen von Bentancur.
Ja, auf jeden Fall ist es ziemlich wichtig, auf dieser Position, auf der 6 im Mittelfeld, gerade im modernen Fußball, wo viel gepresst wird, dass du scannst, nicht nur viel, sondern auch intelligent, damit du halt weißt, was um dich rum passiert. Ob du direkt wieder klatschen lassen musst, ob du dich aufdrehen kannst, ob du zum Außenverteidiger klatschen kannst, und Bentancur macht das selten und nicht besonders intelligent, hat dadurch nicht so richtig eine Idee, was um sich rum passiert. Und dadurch verlierst du halt den Ball, wenn du denkst, okay, ich probiere jetzt mal mich zu drehen, den Ball in Ruhe anzunehmen. Und dann wirst du direkt gepresst, hast Druck im Rücken und schon ist der Ball weg. Was halt eben ziemlich gefährlich ist im Zentrum. Weshalb ja auch Thomas Frank in den ersten Spielen nicht darauf gebaut hat, durchs Zentrum zu spielen. Jetzt haben wir es gemacht, auch in einem etwas anderen Aufbau. Hast du das Zitat gefunden? Dann würde ich dich kurz reinlassen vorher.
Leider nein. Aber es ist halt, ist halt so, dass Weltklasse-Spieler oder halt sehr gute Spieler halt einmal pro Sekunde scannen, was um sie rum halt so passiert. Und das macht Bentancur wirklich unendlich selten. Das ist so weird. Also achtet da mal drauf. Also es, das seht ihr bei, wenn ihr andere Spiele von Topclubs schaut, wenn jetzt beispielsweise, wenn Kimmich einen Ball bekommt oder ein Petri oder ein Frankie de Jong, wie häufig die sich umgucken. Und Bentancur, ja, der macht halt einfach. Der schaut mal, was passiert.
Ja.
Und ja, ich bin ja weiterhin kein Fan von der Doppel 6. Ich fand nur, Bentancur muss man, wollte ich mal positiv erwähnen, weil ich ihn, also in den letzten Spielen fand ich ihn wirklich scheiße. Und in dem Spiel hat er mir halt sowohl im Aufbauspiel als auch in den Duels etc. bereitet er auch wieder ein Tor vor, deutlich besser gefallen. Ich fand Palinha in dem Spiel nicht gut. Also, was heißt, er ist sowieso ein, das sagen wir ja eh schon, der ist einfach ein Black Hole in Possession.
Mhm.
Also, der so gut in wirklich gegen den Ball ist. Und das, auch wenn wir ihn ja häufig kritisieren, das wird ja, das schreit ja niemand von uns ab. Da ist er ja absolute Weltklasse. So schlecht ist er halt einfach mit dem Ball am Fuß. Und es gab so viele Pässe, wo ich mir denke, so, Bro, es ist nicht so schwer, den Pass ein bisschen besser zu spielen. Es ist mir eine Situation aufgefallen, wo er den Ball halt so spielen könnte, dass sich Kudus dann mit dem linken Fuß dann in den freien Raum bewegen könnte und dann kommt er halt auf den rechten Fuß.
Mhm. Also,
es sind halt so Kleinigkeiten und ich fand, dass Palinha in dem Spiel halt sein Spiel gegen den Ball nicht so richtig, also hat kein, das Spiel nicht so richtig im Griff gehabt. Also er ist nicht, dass er furchtbar gegen den Ball war, aber der war ja in anderen Partien, haben wir ja gesagt, er war wirklich fantastisch. Das habe ich in dem der Partie halt nicht gesehen. Und ich hoffe halt wirklich, dass er, dass Thomas Frank im Laufe der Saison von dieser Doppel-Sechs eben abweicht und häufiger eben Palinha oder Bentancur spielen lässt. Und ich meine, wir haben noch so viele Partien. Irgendwann musst du eben rotieren. Und das sind halt die zwei besten klassischen defensiven Mittelfeldspieler, die wir haben. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wen ich. Ich glaube, wenn man mich gefragt hätte, wen möchte ich, also vor dem Spiel gefragt hätte, wen ich im Mittelfeld sehen möchte, dann hätte ich gesagt, Archie Gray und Palinha. Weil ich Archie Gray einen der wenigen Lichtblicke gegen Monaco fand. Und für mich halt jetzt ja einfach die Chance mal verdient hätte, mal wieder mehrere Minuten zu sammeln. Weil er eigentlich in fast jedem Spiel, das er diese Saison gemacht hat, eben überzeugt hat. Jetzt hat nach dem Spiel, wie gesagt, fand ich Bentancur ganz gut, Palinha ein bisschen schlechter. Keine Ahnung. Also ich find's schwieriger. Im Mittelfeld, wir haben jetzt, es kommen jetzt wirklich außerordentlich schwierige Wochen auf uns zu. Wir spielen jetzt am Mittwoch auswärts bei Newcastle im League Cup. Was, sag mal, wir sind nicht Favorit, meiner Meinung nach. Also Newcastle spielt auch eine ganz okaye Saison. Wo sind die gerade? Oh, die sind nur Zwölfter. Ich hatte das Gefühl, die sind ein ganzes Stück besser. Aber sind zumindest nicht ungefährlich. Voltemate spielt gut. Und wenn man sich an die letzten Jahre erinnert, sag mal, Auswärtsspiele bei Newcastle sind selten gut gelaufen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Brett an diesem Punkt im Turnier. Wie weit sind wir? Ja. Ist ein schwieriger Gegner. Man hätte Wrexham bekommen können oder Cardiff oder Grimsby Town. Newcastle ist schon somit das Undankbarste, was du da ziehen kannst.
Ja, aber vielleicht ist es ja was Positives, dass wir auswärts spielen, weil wir sind ja aktuell daheim.
Ja, das stimmt. Kacke. Das stimmt.
danach daheim gegen Chelsea, die ziemlich ausgelaugt wirken. Ich meine, ist bei einem Turnier, in Anführungszeichen Turnier, im Sommer natürlich auch nachvollziehbar, aber vielleicht könnte man die mal packen, auch wenn die spielerisch für mich schon besser sind, dann daheim gegen Kopenhagen und dann kommt halt hintereinander United, Arsenal und PSG. Also jetzt kommen die richtig, richtig krassen Wochen und ich bin mal gespannt, wie viel Thomas Frank jetzt in den nächsten Wochen rotiert, weil er muss. Also du kannst ja nicht also es ist so schwierig, Kudos rauszunehmen. Der kann aber nicht die nächsten 6 Spiele alle über 90 Minuten machen. Und bin da sehr gespannt. Ich meine, wenn man jetzt gegen Newcastle gewinnen sollte und vielleicht gegen Chelsea noch was holt, dann kann man vielleicht gegen Kopenhagen mal ein paar Spieler schonen. Also ist halt trotzdem Champions League, aber ich würde mal behaupten, dass ja auch, wenn wir jemanden wie Kudos rausnehmen, eigentlich gegen Kopenhagen daheim noch gewinnen sollten. Ja, aber es wird brutal. Also das war ja auch eine der Sachen, die wir die letzten Wochen immer wieder mal angesprochen haben, dass eigentlich diese Phase jetzt am Anfang der Saison, wir hatten ja einen sehr einfachen Saisonstart, abgesehen von Manchester City, eigentlich die Phase gewesen wäre, wo man vielleicht eben mal ein paar Spieler auch testet und ein bisschen mehr Risiko gehen könnte. Weil jetzt ist eigentlich das, wo man sagt, jetzt muss man gesettelt sein. Und ja, wir haben Archie Gray kaum im Mittelfeld gesehen bisher. Also den den jetzt einfach gegen Man United reinzuwerfen, ist vielleicht auch bisschen schwieriger und ich bin mal gespannt. Also ich sehe jetzt in dem Everton-Spiel ein bisschen einen Aufwärtstrend, aber das kann halt jetzt auch wieder ganz schnell nach hinten losgehen, dass es ist jetzt nicht unrealistisch, dass wir jetzt gegen Newcastle verlieren, dass wir gegen Chelsea nicht gewinnen, dass wir vielleicht auch gegen Man United, die leider gerade ganz gut in Form sind, nicht gewinnen und dann verlierst du halt auch noch gegen Arsenal und dann plötzlich siehst du richtig kacke aus. I don't know.
Ja, ich wollte eben, weil du jetzt auch ansprichst, das Everton-Spiel nochmal, wollte ich nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben ja strukturell wieder ein bisschen was anderes gesehen jetzt. Es war ja ein bisschen wieder dieser Dreieraufbau, den sich viele aus der Vorbereitung zurückgewünscht hatten, mit Porro hinten in der Dreierkette, Spence höher. Ja, was sagst du, sah es besser aus als sonst?
Geht so, ich fand Porro auch einfach nicht gut in der Partie. Also es ist, prinzipiell finde ich das eine gute Art und Weise, das aktuell zu lösen. Ich glaube, dass es eben langfristig werden 2-3er aufbauen vielleicht noch besser, aber das kannst du halt mit Bentancur und Palinha im Mittelfeld eigentlich kaum umsetzen, weil die halt so schlecht darin sind, unter Bedrängnis halt den Ball zu verarbeiten und dann hast du plötzlich weniger Absicherung hinten, das ist wesentlich, wesentlich schwieriger ist. Deswegen finde ich den Dreieraufbau von hinten eigentlich eine ganz gute Wahl. Und ich frage mich auch immer noch, warum er das gedroppt hat am Anfang der Saison. Weil das hat in der Vorbereitung sehr gut funktioniert. Ein bisschen besser, aber wie gesagt, jetzt nicht deutlich. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin da prinzipiell bei dir. Ist auch vom Ding her interessant, wenn wir es so spielen, Linksverteidiger schiebt hoch und dass du dann rechts einen Flügelspieler hast und dann so Kudos und Xavi so auf so einer Art Doppelzehn. Ist auf jeden Fall keine schlechte Offensive, die beiden zusammen da auf der Zehn. Hat jetzt auch nicht überragend funktioniert. Rechts auf über Johnson müssen wir einmal reden. Was war da los? Der ist mehrmals ins 1 gegen 1 gegangen. Hä?
Er hat ein Dribbling gewonnen.
Es sah ja sogar wirklich, gut aus teilweise.
Wirklich diese eine Situation, ich nehme an, auf die spielst du dann auch an, wo er dann halt nach innen zieht und den Raum zwischen den beiden Spielern nutzt. Ich hab wirklich gejubelt, das habe ich von Brandon Johnson seit da ist noch nicht gesehen. Wenn er das häufiger macht, dann kann er halt auch wieder mehr Rolle spielen. Ich fand ihn jetzt in dem Spiel All Over nicht gut. Fand ihn jetzt auch nicht furchtbar. Aber wir haben ja jetzt in den letzten Monaten immer darüber gesprochen, dass er einfach so wahnsinnig limitiert ist in so vielen vielen Dingen, dass es so schwierig ist, ihn in die Mannschaft einzubauen, obwohl er halt unser bester Torjäger quasi ist. Wenn er seinem Spiel halt wirklich mehr Dimensionen bietet, dann kann er halt auch endlich mal wieder ein Spieler sein, der startet. Auch wenn das jetzt gegen Everton, wie gesagt, nicht seine overall beste Performance ist, Performance war, aber ich war angetan davon, dass er mal was Neues probiert hat.
Auf jeden Fall, wir haben alle die Clips aus Nottingham gesehen, als er kam. Man dachte, der kann dribbeln, dann hat er es irgendwie jetzt 2 Jahre nicht gemacht und gefühlt, seit er da ist, will ich ihn auch schon wieder verkaufen, aber wenn er jetzt wieder mit Selbstbewusstsein in die Spiele geht, ins 1 gegen 1 geht und das auch erfolgreich macht, dann ja, warum nicht einen Kaderplatz lassen?
Ja.
Was dann mich schon wieder ein bisschen genervt hat, waren die Wechsel. Berrywal wieder für Xavi auf dem linken Flügel. Ja.
Die Xavi-Auswechslung hat mich wahnsinnig gemacht, weil der hat ja eine richtig schlechte erste Halbzeit gespielt. Aber kam in der zweiten Hälfte halt so viel besser rein. Und dann nimmst du ihm dieses Momentum einfach. Und ich verstehe es halt einfach nicht, weil das ist ja auch einfach für die Psyche. Und der war ja so sauer oder traurig, dass er ausgewechselt wird. Und ich konnte ihn da mehr als gut nachvollziehen. Weil, wie gesagt, wenn du ihn nach 45 Minuten runtergenommen hättest, weil es nicht funktioniert, ich gesagt, ja, fein. Hat einfach kein gutes Spiel gemacht, aber seine irgendwie 15 Minuten oder so, die er in der zweiten Hälfte bekommen hat, die waren ja gut, die waren vielversprechend, er wurde immer besser und dann nimmst du ihn genau in dem Moment runter, wo man das Gefühl hat, er könnte jetzt irgendwie Impact haben und das halte ich wirklich Man-Management-technisch für sehr schlecht von Thomas Frank, weil das, wie gesagt, lass doch den Spieler, der jetzt gerade nach einer schlechten ersten Halbzeit halt besser reinkommt und bei Xavi merkst du halt einfach, dass er gerade gar kein Selbstbewusstsein hat. Vielleicht hätte er ja noch Impact haben können in der Partie und das hätte ihm halt so gut getan. Und stattdessen nimmst du ihn halt dann runter und ja.
Ich hatte dann auch die Hoffnung, dass Berrywal vielleicht auf die Doppel-6 kommt. Ich dachte mir, okay, jetzt spielen wir durchs Mittelfeld, lass ihn da sein Ding machen. Nee, ich glaube, die Hoffnung sollte ich auch für die nächsten Monate erstmal begraben. Wenn ich sehe, Berrywal macht sich ready reinzukommen, dann muss ich mir denken, okay, scheiße, der geht jetzt wieder auf die 10, hat so 3-4 Kontakte, nimmt nicht so richtig am Spiel teil. Ebenso hat mich genervt, dass Richarlison eingewechselt wurde. Der hat jetzt auch schon länger nicht mehr so richtig einen Mehrwert, dann gib lieber Mathis Tell noch mal ein paar Minuten, um da reinzukommen. Von mir aus auch Dane Scarlett, mir egal, aber bitte nicht Richarlison, ja.
That being said, fand ich Richarlison nach Einwechslung eigentlich ganz gut. Also ich meine, er bereitet das 3-0 ja auch vor. Und man merkt halt, Richarlison ist ja jemand, der an Willem fehlt es ihm nicht. Und so kämpferische Spieler, die liegen ihm dann halt schon und nach Einwechslung, wenn die andere Mannschaft so ein bisschen leicht müde ist, kann er halt seine Energie irgendwie, die er mitbringt, dann halt schon ganz gut ausspielen. Dass Kolumani runtergenommen wird, war klar, dass er nicht durchspielt, war normal. Du hast Berrywal auf der 10 angesprochen. Ich habe mal überlegt, weil wir haben ja vor der Saison einer der Gründe, warum wir Thomas Franks Verpflichtung als gut bezeichnet haben, war ja unter anderem die, dass wir gesagt haben, dass er wahnsinnig gut darin ist, die Stärken von Spielern gut einzuschätzen und sie dementsprechend auch aufzustellen. Und ich habe mal überlegt, ich bin mal den Kader durchgegangen, welche Spieler ich quasi, es gibt so wenig gute deutsche Wörter dafür, also misprofiled, also falsch einschätzt und gut profiled, also gut einschätzt, deren Profil. Und ich finde, kein anderer Spieler in unserem Kader wird gerade so misprofiled von Thomas Frank wie Lukas Perry, weil der ist wahnsinnig gut darin, den Ball quasi aus der Tiefe nach vorne zu tragen, mit Pässen, mit kurzen Kontakten, mit Dribblings. Nichts davon kann der auf der 10 davon einsetzen. Er ist ja kein klassischer Chancenkreierer. Der ist ja für mich niemand wie ein Madison oder ein Xavi Simmons. Und ich verstehe nicht, warum er von Thomas Frank bisher ausschließlich als Zehner quasi benutzt wird.
Wahrscheinlich gleiches Thema wie immer. Angst vor Ballverlusten im Aufbau. Berdival hat, so gut er auch ist, immer mal wieder auch so einen Moment dabei, wo er den Ball verliert. Jetzt gegen Monaco war es oder das Spiel davor auch so eine Szene gehabt, wo wir eine Großchance kassieren. Deswegen ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein, ich will den spielen lassen, weil er super talentiert ist. Aber halt nicht auf der 6 aktuell. Wahrscheinlich spielt auch deswegen Gray so wenig, weil der noch weniger auf der 10 spielen kann und er halt eben so fest an Palinha Bentancur festhält. Ja.
Ja, aber die sind da ja auch nicht gut. Also
Ja.
es ist ja nicht so, als würden die nie den Ball verlieren. Das hast du ja gerade auch schon angesprochen. Ich habe die Barryball-Szene im Kopf, die war gegen Monaco, die war auch richtig scheiße. Und wenn Vicario da nicht so gut halten würde, by the way, wieder herausragendes Spiel gemacht, dann kriegst du da auch ein Gegentor. Aber das ist halt für mich der Punkt. Das meine ich mit Mut haben, mit vielleicht ein bisschen weniger Punkte holen, aber dafür eben eine gute Basis für die Zukunft schaffen. Ich finde, wir haben prinzipiell die Profile im Kader. Also wir haben jetzt nicht Adam Wharton im Kader, der das halt so auf Perfection, diesen Aufbau-Sechser spielen kann, aber mit Archie Gray und Lukas Berrywell haben wir halt zwei Spieler, die das gut können oder halt das Spieler sind, die sich da voll gut rein entwickeln könnten, aber sie bekommen halt gar keine Chance, weil Thomas Frank das aktuell irgendwie nicht riskieren möchte. Und wie gesagt, dann holst du vielleicht ein paar Punkte mehr, aber wenn sich da halt langfristig nichts verbessert, glaube ich eben nicht, dass wir unsere Punkteausbeute über die Saison halten können. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, wir sind jetzt aktuell nach Expected Points Elfter, also nicht Dritter, wie in der realen Tabelle, sondern Elfter. 5,75 Tore zu viel gemacht und 3,7 Tore zu wenig bekommen. Eine Expected Points-Tabelle ist auch nicht die absolute Wahrheit, das muss man natürlich immer dazu sagen, aber sie ist halt schon ein Indikator dafür, ob eine Mannschaft überperformt oder nicht. Und das ist halt bei uns einfach aktuell ganz klar der Fall. Also wir überperformen unsere Tor- und Punkteausbeute einfach enorm. Ich weiß nicht, wie viele Open Play XG es jetzt in diesem Spiel gab. Können auch nicht unendlich viele gewesen sein.
Ich glaube, zum Zeitpunkt vom 2-0 waren es 0,00 auf unserer Seite.
Das ist einfach nicht gut.
Nee.
Also auch da, man muss eben halt Expected Goals auch immer so ein bisschen interpretieren, weil du kannst einen unendlich guten Spielzug haben, aber dann kommt der letzte Pass zu ungenau und der kommt gar nicht beim Spieler an, dann hast du da auch immer noch 0,0 XG. Aber der Spielzug war total gut. Aber halt über mehrere Spiele hinweg, und das ist ja bei uns aktuell der Fall, dass wir unendlich wenig Open Play XG haben, siehst du halt, dass das ein großes Problem weiterhin ist. Und wie gesagt, das trägt sich meiner Meinung nach nicht über die Saison. Ich glaube, die Fanbase ist halt jetzt aktuell total gespalten. Viele sagen, yo, du musst doch einfach nur, sei doch happy damit, dass wir Dritter sind. Wir waren letztes Jahr 17. Und obviously sind wir happy damit, dass wir Dritter sind. Aber das ist halt meiner Meinung nach kein Grund dafür, nicht Dinge zu kritisieren, die wir sehen, die besser werden müssen. Weil wie häufig Mannschaften eben quasi eine gute Tabellenplatzierung hatten, aber das eben nicht langfristig tragen konnten, weil sie halt einfach überperformt haben. Also bei Union Berlin waren es sogar mehrere Jahre, aber irgendwann sind sie trotzdem eingekracht. Und selbst wenn sich das über die Saison hinweg trägt, glaube ich halt nicht, dass es sich auch über die nächste Saison und dann die übernächste genauso durchziehen lässt. Das heißt, es muss sich langfristig was verändern. Ich glaube schon, dass Thomas Frank das auch so sieht. Deswegen, also ich möchte auch nochmal sagen, ich bin ja absolut nicht Frank out, aber ich habe halt wirklich in den letzten Spielen, also vor dem Everton-Spiel, halt schon Sorgen gehabt, dass das vielleicht eben früher enden könnte, als man denkt. Jetzt sind wir Dritter, jetzt wirkt diese Argumentation irgendwie albern. Aber es ist halt nicht so überzeugend, wie es scheint. Wir sind nicht Dritter, weil wir unendlich guten Fußball spielen.
Ja.
Sondern wir holen halt einfach die Punkte.
Du hast jetzt angesprochen, dass du denkst, das funktioniert nicht nächste und übernächste Saison auch noch. Aber wenn es genauso weitergeht, ne? Ich bin so ein großer Thomas Frank-Fan, du wirst mich auch in 2 Jahren noch hier sitzen haben. Ja, der braucht Zeit. Ich gebe ihm die Zeit. Alles gut. Es sind zwar jetzt 3 Jahre, aber irgendwann werden wir durchs Zentrum spielen. Irgendwann lässt der Gray spielen. Gar kein Thema. Er hat auch Jahre bei Brentford gebraucht, um sein Brentford 2.0 zu etablieren. Das wird schon noch.
Ein paar Spieler, die ich auch noch lobend hervorheben möchte. Also Vicario, wie gesagt, eine tolle Performance. Van de Ven fand ich auch sehr, sehr gut. Obviously hat 2 Tore gemacht, aber das meine ich gar nicht. Ein wesentlich besseres Box-Defending als in dem Spiel, als wir das von ihm beispielsweise letzte Saison gesehen haben. Habe ich ja mehrmals auch gesagt, so spektakulär ist im Konterabfang. Wenn du tief stehst, ist er nicht der beste Innenverteidiger. In dieser Partie wirklich sehr gutes Box-Defending. Er gewinnt Kopfballduelle, sowohl defensiv als auch offensiv. Was ist da passiert? Das war halt vielleicht Van de Veens größte Schwäche, dass er trotz seiner Größe einfach unendlich schlecht im Kopfballspiel war. Wenn er sich da noch verbessert, dann können wir tatsächlich von einem Weltklasse-Innenverteidiger sprechen. Das muss er jetzt über die Saison hinweg halt noch bestätigen, aber das Everton-Spiel fand ich sehr beeindruckend. Ich fand Kevin Danso auch wieder gut. Auch, wie gesagt, sehr guter Box-Defender. Im Aufbauspiel natürlich ein unendliches Downgrade zu Romero, aber welcher Innenverteidiger wäre das nicht? Ja, genau. Und Bentancur fand ich ganz gut und Colomani auch.
Van de Ven spielt aktuell eine absolute Weltklasse-Saison. Du hast gesagt, unfassbar verbessert. Vielleicht Thomas Franks Werk. Wir erinnern uns an dieses Trainingsvideo von Udogi, wo der ein Einzelcoaching bekommen hat, was Flanken und so angeht. Vielleicht arbeiten die mit Van de Ven auch ziemlich intensiv an seinem Kopfballspiel. Pape Sarr kommt rein. Wir haben drüber gesprochen, wie gut der vorher war in der Vorbereitung und in den ersten Spielen und warum er da nicht mehr gespielt hat. Macht direkt auch wieder ein Tor. Auch zufrieden so mit.
Box-Crashen,
ja, absolut brutal. Gibt's noch einen Everton-Spieler, über den du reden möchtest?
Wie hoch steht Edelmann Ndiaye bei dir auf der Einkaufsliste im Winter?
Ja, wir haben drüber geredet, ne? Das war mein erster Einkauf für die Offensive im Football Manager für Tottenham. Also brutaler Dribbler, super am Abschluss, schnell. Ich habe gestern einen Tweet dazu gesehen, dass sein Vater irgendwie Tanzlehrer war und man das in seinen Dribbling-Moves sieht. Es gab diese eine Szene, wo er da gegen 4, 5 Leute ins Dribbling gegangen ist und am Ende, glaube ich, den Freistoß bekommt. Brutaler Spieler.
Ja, also wäre auf jeden Fall jemand, den man sich angucken sollte im Winter, aber der wird halt auch unendlich teuer sein. Das ist so, ich weiß nicht, wie lange der Vertrag hat, aber so lange ist er ja noch nicht bei Everton. Ich glaube, das ist die zweite Saison. Dementsprechend, so realistisch gesehen, dann mindestens noch 2 Jahre, wahrscheinlich eher 3. Das heißt, und Everton gibt ja nicht einfach ihren besten Spieler ab.
2029.
Ja, also sogar noch 4 Jahre. Das heißt, da musst du 70, 80 Millionen zahlen. Er würde uns natürlich deutlich verbessern. Er hat zwar jetzt rechts gespielt, aber ein Spieler, der definitiv auch links spielen könnte. Ich glaube, es gibt auf dem Markt noch preiswertere Spieler vielleicht, die vielleicht für ein bisschen weniger Geld kommen könnten, aber trotzdem großen Impact haben könnten, aber ist auf jeden Fall einer, den man im Kopf behalten sollte. Also das, man war im Sommer bereit, 80 Millionen oder so für Savinho zu zahlen. Wenn man big auf einen Flügelspieler gehen möchte, dann ist ein Dai auf jeden Fall jemand, den man, ja, der relativ weit auf der Liste oben sein müsste.
Ja. Nochmal zu zwei anderen Everton-Spieler. Wir beide haben ja echt keine Ball-Knowledge, ne? Deine große Liebe, Tyler Dibbling, diese Saison. Ein Start, 3 Einwechslungen, 0 Scorer. Ich habe Thierno Barry, der auch eingewechselt wurde, im Sommer für Tottenham vorgeschlagen. Der hat bisher 2 Starts, 7 Einwechslungen und auch 0 Scorer als Mittelstürmer. Also ihr hört von den falschen Leuten den Podcast. Ihr dürft wirklich nichts glauben, was wir sagen.
Hallo. Ich geb Tyler Dibbling nicht auf. Meine Chad Spence Prognose ist 4 Jahre später oder so noch in Erfüllung gegangen. Ja,
stimmt.
Dibbling sind niemand Spence voll kacke in dem Spiel.
Gab schon bessere Spiele.
Er ist einfach. Auch da weiß ich nicht, ob es eine taktische Anweisung ist oder er sich aktuell nicht traut oder es nicht besser kann, obwohl ich schon glaube, dass er es besser kann, weil er es in der Vergangenheit immer wieder mal gezeigt hat. Aber er ist so risikoarm im Ballbesitzspiel. Er spielt immer lieber den Ball nochmal zurück als irgendwie progressiv und hat dadurch halt mehrere Szenen in der Partie gehabt, wo er eine potenzielle gute Offensivaktion quasi schon im Keim erstickt hat, weil er dann doch lieber abdreht. Und so gut Spence auch defensiv ist, obwohl er mit Ndiaye auch trotzdem große Probleme hatte, den kann er nicht in sein Flügelspielergefängnis stecken.
1 von 7 Zweikämpfen gewonnen.
Ja. Also er muss definitiv offensiv risikofreudiger werden und dann eben halt auch Erfolgserlebnisse haben, wenn er halt häufiger spielen will. Weil zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir halt sagen, er ist jetzt wieder relativ klar in Außenverteidiger Nummer 3. Wenn Udogie fit wäre, würde Udogie spielen, der eine tolle Saison spielt. Das ist übrigens auch jemand, bei dem ich das Gefühl habe, dass Thomas Frank ihn wirklich wahnsinnig gut getan hat. Ich sehe gar nicht so einen riesen Unterschied. Naja, doch, eigentlich schon. Er spielt wesentlich weiter außen. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ich sehe gar keinen riesen Unterschied darin, wo er positioniert ist. Aber der hat ja unter Ange wesentlich zentraler agiert. dass er endlich mal die Linie halten kann, tut ihm richtig gut. Und ich habe gesagt, das wäre einer dieser Spieler, wo ich sage, die sind richtig, richtig gut geprofiled von ihm. Aber ja, Spence muss sich verbessern. Er hat auf jeden Fall große Qualitäten. Aber wenn er eben einen wirklichen Zweikampf oder Dreikampf mit Porro und Udoki eingehen will, muss er seinem Spiel jetzt trotzdem noch mehr Dimensionen hinzufügen, weil ich sehe aktuell zu wenig Offensives, aber das kann man halt für gefühlt 6 oder 7 von 11 Tottenham-Spielern sagen.
Ja. Ja, Udogi, es ist auch wirklich brutal, wie viele schon wieder verletzt sind, ne? Udogi raus, Romero raus, ohne dass du so wirklich weißt, wie lange jetzt. Das
hasse ich auch.
Es könnte bei uns schon wieder so ein Ding sein, was sich so aus dem Nichts ewig zieht.
Ja, es ist. Ich erinnere mich immer noch ans Ange-Zitat zu Kulusevski. Ja, ist nur eine Prellung. Er ist immer noch nicht da. Ja, man merkt natürlich die Ausfälle enorm. Ich glaube, wenn Solanke wieder da ist und wirklich in Form ist, das wird uns richtig, richtig gut tun. Wie gesagt, Kolumani ist sehr gut, aber dann hast du halt zwei Mittelstürmer, die wirklich auf einem hohen Niveau performen können. Dann kann vielleicht auch Richarlison mal links außen spielen, weil das macht er tendenziell auch manchmal ganz, ganz gut. Kulusevski, da freue ich mich einfach sehr darauf, wenn der wieder da ist. Vor allem, weil Thomas Frank ja auch dieses Zitat im Laufe der Woche gedroppt hat, dass man keine Chance in der Premier League hat, wenn man nicht genug Physis hat. Also Physis bringt Kulusevski mehr als genug mit. Ich weiß auch gar nicht, wie stehst du denn zu dem Zitat? Dass Physis elementar ist für ja den Erfolg in der Premier League.
Ja, ich habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, über dieses Zitat, wie sehr das stimmen könnte. Ich habe mir zum Beispiel über Arsenal Gedanken gemacht, was die so für Spiele aufstellen. Haben natürlich Rice, Gabriel, Saliba sind jetzt so die Positionen, wo du physisch sein musst. Da haben die natürlich absolute Monster, aber die haben auch Subimendi, einen schmaleren, Ødegaard ziemlich laufstark, aber jetzt auch kein Monster physisch. Bei City Rico Lewis viel gespielt am Anfang der Saison. Wie heißt nochmal sein Gegenstück auf der linken Seite? Nico, der andere Junge.
Der andere Junge. Ich habe ihn in
Nico O'Reilly, oder?
Genau, ja. Dann habe ich ihn in FM auch auf meiner Liste. auch. Den kann man für 50 Millionen schnappen, überlege ich mir mal.
Ist aber auch viel Geld. Ist auch ein wenig schmal. Ryan Cherki, der hatte ein paar Kilo mehr. Aber jetzt nicht auf die physische Art und Weise. Der ist jetzt auch ziemlich schmal geworden. Also das viel größere Problem bei uns ist gerade wirklich die technische Qualität auf dem Platz. Als dann da gestern noch Saar für Kudus reinkam und Simmons war schon runter. Und da hab ich nicht mehr so viel Spaß auf die letzten, nicht so viel Vorfreude auf die letzten Minuten gehabt, weil eben nicht so viel technische Qualität auf dem Platz steht.
Ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also, weil du Tyler Dibbling ja auch angesprochen hast, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Dibbling ja ein hochtalentierter Spieler, also technisch herausragend. Aber ich wurde mit Kudus halt auch ein bisschen, wurde mir da halt ein bisschen das Maul gestopft, weil Kudus ist natürlich technisch ein starker Spieler, aber das, was ihn so unendlich gefährlich macht, ist die Tatsache, dass er halt physisch auch ein absurdes Monster ist. Also wenn der deutlich schmaler wäre, würde der nicht ansatzweise so viele Dribblings gewinnen, sondern es ist halt die Kombination aus einer hohen technischen Qualität und dieser unendlichen Physis, die er halt für einen Flügelspieler mitbringt, die ihn da so krass macht. Ich glaube, du brauchst halt einen guten Mittelweg einfach. Du brauchst physisch starke Spieler auf dem Platz, aber quasi, also ich weiß nicht, ob Thomas Frank das so gemeint hat, aber es, man könnte das Zitat halt so interpretieren, dass dass er am liebsten eben 11 richtig physisch starke Spieler auf dem Platz hätte. Und er glaubt, dass das dann den langfristig den Erfolg verspricht. Und das glaube ich halt eben nicht. Also ich glaube, du brauchst im defensiven Mittelfeld einen Spieler, der, der physisch stark ist und kannst dann neben ihm eben dann auch einen physisch schlechteren Spieler haben, wenn er dafür eben die, die technische Qualität mitbringt. Arsenal ist das beste Beispiel, halt Tchouaméni und dann halt daneben oder leicht davor dann halt dann Rice. Und ja, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Partie an. Also ich meine, wenn Solanke und Kulusevski wieder da sind, die sind halt sowohl technisch gut als auch ultra physisch stark. Das wird dem Spiel halt richtig, unserem Spiel halt richtig viel bringen. Aber sagen wir mal, das Problem, also jetzt vielleicht mal auf Xavi bezogen, der performt gerade nicht schlecht, weil er physisch nicht stark genug ist. Das sieht man einfach, dass er gerade noch nicht die das Selbstbewusstsein hat. Aber wenn der in Form kommt, dann ist die Physis, wird da kein großes Problem sein, weil er halt technisch so unendlich gut ist.
Ja, auf jeden Fall. Xavi, bis in das Problem, dass er immer ziemlich isoliert an den Ball kommt. Warten wir mal ab, was passiert, wenn Kulusevski zurückkommt, ob der dann als physischere Option auf der 10 spielen wird oder ob der irgendwie mit Kudos rotiert oder ob Kudos auf die 10 geht. Weil wenn Frank das sehr wörtlich nimmt mit der Physis, dann werden wahrscheinlich eher Kulusevski und Kudos auf dem Platz stehen als Xavi oder halt vielleicht weiterhin Xavi auf links, was mir auch nicht so gut gefällt.
Ja, was ich halt sehen möchte, ist, dass du auf der Doppelsechs halt einen progressiven Spieler hast, ja, eben Archie oder Berrival, nebendran dann halt Palinja oder Bentancur und dann vorne, also die Dreierreihe davor, sollte für mich zum jetzigen Zeitpunkt, also nicht zum jetzigen Zeitpunkt, weil Kulusevski es nicht wird, aber dann halt Xavi Simmons sein, der von Udogi überlaufen wird, der dann die Breite hält, dann Xavi im linken Halbraum, dann im rechten Halbraum Kulusevski und dann Kudos auf rechts. Das ist brutal, also wenn man das hinbekommt. Aber dafür musst du dann halt auch mal durchs Mittelfeld spielen und das erfolgreich machen, weil sonst kommen die halt auch nicht in die Aktionen. Weil ich sehe jetzt gerade schon vor mir, wie wir weiterhin einfach lange Bälle kloppen und dann Kulusevski halt immer als Zehner spielt, weil er die Bälle halt verarbeiten kann und mit seiner Füßes da halt auf die zweiten Bälle gehen kann. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist halt meiner Meinung nach nichts, was du in der Premier League langfristig durchziehen kannst als potenzieller Top-Club. Damit bleibst du in der Liga, mehr als komfortabel in der Liga. Aber wie gesagt, das Ziel, nicht in dieser Saison, aber das langfristige Ziel des Vereins ist ja regelmäßig, um Titel mitzuspielen. Und das heißt auch um die Premier League. Und das ist nicht der richtige Ansatz. Vielleicht ist es der richtige Ansatz zum jetzigen Zeitpunkt. Wie gesagt, ich äußere Kritik daran, aber die Punkteausbeute ist halt einfach da. Die kannst du halt nicht wegreden. Aber ich glaube halt einfach, dass unser Kader irgendwie nicht so schlecht ist, wie er gemacht wird. Also wir haben natürlich weiterhin Dinge, die wir da deutlich verbessern könnten. Aber weiß ich nicht. Also in dieser schlechteren Periode da in den letzten Spielen hieß es dann ja auch, ja, Frank kann ja gar nicht progressiver spielen mit dem Kader, den er zur Verfügung hat. Und da gehe ich halt einfach nicht mit. Ich glaube, dass du dieses Talent durchaus hättest, auch vor allem dann, wenn die Verletzten wieder zurückkommen. Aber es aktuell einfach viel Risikovermeidung noch ist.
Ja, schon irgendwo, aber Ich glaube, ehrlich gesagt, so überragend ist der Kader auch nicht. Ich glaube, dass du zumindest gerade einen ziemlich vertikalen Fußball mit Ball noch spielen musst. Das ist irgendwie ein. Wir können zum Beispiel nicht kontrolliert jetzt spielen, so richtig, richtig kontrolliert
Nee.
und langsam auf Chancen aus. Und wenn wir so spielen, wie wir gerade spielen, dann ist ehrlich gesagt auch Sarr fast schon eine bessere Option auf der 10 als Xavi, so wie der immer zu Beginn der Saison da die zweiten Bälle gewonnen hat. Macht viel mehr Sinn als ein Xavi oder ein Bedi, weil die da im Aufbau kaum angespielt werden und mit den langen Bällen halt auch nichts anfangen können.
Ja, hundertprozentig. Ich glaube, das habe ich in der letzten Folge ja auch mal kurz erwähnt. Wenn du eh die ganze Zeit lange Bälle spielst und darauf aus bist, den zweiten Ball zu gewinnen, dann ist Pape Sarr die beste Option, die du auf der 10 haben kannst. Vor allem auch mit dem Gedanken, dass er halt eben super gut ist im Boxcrashen und ein richtig starkes Timing hat, wann er in den Strafraum läuft. Als bestes Beispiel das 3:0. Er startet total tief, guckt euch das Tor nochmal an. Er ist noch im Aufbau quasi der Chance oder Einleitung der Chance beteiligt und kommt richtig spät in den Strafraum und ist dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und da ist er halt viel besser drin als ein Xavi Simmons. Being said, kann man natürlich die Frage stellen, ob das die richtige Herangehensweise ist. Aber ja. Da werden wir, glaube ich, in den nächsten Monaten noch viel dran zu diskutieren haben, weil ich gehe jetzt zumindest nicht davon aus, dass sich der taktische Ansatz in den nächsten Wochen ändern wird.
Nee, denke ich auch nicht. Wir haben mal ein Dreier-Mittelfeld gespielt diese Saison. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. So 4-3-3-mäßig gegen Villarreal mit Bentancur, Berrival und Sarr. Das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Ich hatte das Spiel damals mir ein zweites Mal angeguckt, so ein bisschen aus analytischer Sicht, konnte dann aber leider in der Folge hin nicht dabei sein. Da haben wir mit Berrival, Kudus, Xavi und Richarlison gepresst und Porro, Romero, Van de Ven Spence, also die ganze Viererkette plus Bentancur, stand ziemlich tief, um halt die langen Bälle, die wir durchs Pressing forcieren, abzufangen. Und dazwischen war so in einem riesigen Raum einfach nur Sarr. Und Sarr hat jeden zweiten Ball abgelaufen, jeden langen Ball, der nicht lang genug kam von Villarreal. Brutaler Spieler, ne? Wir wissen ja, was der für Kilometer abreißen kann und wie der einen ganzen Raum ausfüllen kann. Hat sehr gut funktioniert, dieses Dreier-Mittelfeld. Haben wir seitdem auch, ehrlich gesagt, nicht mehr gesehen, soweit ich mich erinnern kann. Berdival in dem Spiel auch mit Porro und Kudus auf rechts sehr gute Kombinationen gehabt. Immer wieder über eine Flügel da durchgespielt, so wie Frank sich ja eigentlich wünscht. Aber seitdem ist Palinha Bentancur gefühlt gesetzt, obwohl das da sehr gut funktioniert hat.
Ich habe das Villarreal-Spiel nicht gut in Erinnerung, aber vielleicht.
Nee, das Spiel war auch nicht überragend. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir Spence und Xavi zusammen auf links gesehen haben. Das war katastrophal. Wollten beide die ganze Zeit ins Zentrum ziehen und so. Aber das Mittelfeld hat ganz gut funktioniert und die rechte Seite.
Ja, also ich meine, keine Ahnung. Es ist, ich glaube, wir haben halt, wie gesagt, Tools. Wie wir unser Spiel einfach besser aufziehen könnten, als wir das im Großteil der bisherigen Saison gemacht haben. Ich bin da voll bei dir, dass wir jetzt nicht ultra dominanten Offensivfußball spielen können zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass ein vertikalerer Ansatz definitiv der richtige Weg ist. Aber das schließt sich ja nicht aus. Also du kannst ja auch das Mittelfeld kombinieren und trotzdem vertikalen Fußball spielen. Um wirklich so richtig dominanten Fußball spielen zu können, langfristig, glaube ich, müssen Spieler wie Xavi halt deutlich besser noch werden. Bestenfalls Odobert halt noch einen Riesensprung machen oder du kaufst halt im Winter einen neuen Top Left Winger. Und wir brauchen halt einen klar gesetzten Mittelstürmer, den du der dir halt die Bälle nicht verliert. Also Richarlison ist halt in der Ball Retention einfach nicht gut. Und Kolumani könnte das sein, Solanke ist das definitiv. Das sind wir aktuell auf jeden Fall noch nicht. Und das möchte ich halt vielleicht jetzt auch nochmal erwähnen, weil so viel ich an Thomas Franks Ansatz auch eben kritisiere, er braucht natürlich noch Zeit. Er ist jetzt nach, ich weiß nicht, wie lange ist er jetzt da, 4 Monate oder so. Und wie gesagt, die Punkteausbeute ist gut. Ein paar Spieler haben sich unter ihm jetzt schon verbessert. Wie gesagt, Udogi, Van de Ven finde ich auch noch mal stärker als die beiden Jahre zuvor. Johnson vielleicht ja auch. Also das war jetzt das erste und einzige Spiel, wo man einen positiven Impact mal oder halt mal was anderes von ihm gesehen hat. Aber vielleicht kommt ja von ihm jetzt auch wirklich mal mehr. Das Einzige, also wie gesagt, das Einzige, was mich halt stört, sind ein paar Spieler, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich richtig eingesetzt werden. Also wie gesagt, ein Berrival. Mathis Tell für mich auch. Ich verstehe einfach nicht, warum er nie links außen starten darf. Oder halt zum gewissen Grad vielleicht auch ein Pedro Porro. Da finde ich es natürlich deutlich schwieriger, weil ich, wie gesagt, ja, wir haben ja gerade noch über diesen Dreieraufbau gesprochen und dafür ist Porro natürlich die beste Option. That being said, hätte ich ihn eigentlich gerne ein bisschen weiter vorne. Ich glaube, dass er wesentlich gefährlicher ist, wenn er auch mal einen Overlapping Run machen könnte. Und das macht er halt aktuell wirklich selten, weil er deutlich tiefer steht. Mal gucken. Also wenn ich gebe das also wir beide, und ich glaube, da kann ich Max auch easy dazuzählen, wir geben dieses Projekt Thomas Frank auf keinen Fall auf. Wäre bei der Punkteausbeute auch albern, aber auch wenn man auf die Performances guckt, weil er bei Brentford eben gezeigt hat, was er aus Spielern rausholen kann und wir das eben zumindest bei ein, zwei Playern auch jetzt schon sehen. Aber ich bin halt jetzt wirklich gespannt, wie die nächsten Wochen laufen. Wie gesagt, es ist, wenn ich den Terminkalender angucke, dann kann es halt sein, dass wir in ein paar Wochen da sitzen und sagen, jo, was machen wir jetzt? Also dann haben wir irgendwie nur aus den nächsten 5 Ligaspielen irgendwie nur 3 Punkte geholt oder so. Und dann sieht es halt plötzlich deutlich düsterer aus, als das jetzt aktuell ist. Wir haben nämlich, und das ist auch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, einfach einen unendlich einfachen Spielplan in Premier League und Champions League bisher gehabt. Also es täuscht auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es eine Mannschaft mit einem einfacheren Terminkalender bisher gab als wir.
Ja, auf jeden Fall. Die ganz harte Zeit kommt jetzt. Aber wir haben City geschlagen.
Das war, aber die schlagen wir immer.
Stimmt.
Chelsea wird halt interessant. Also ich wäre jetzt nicht sauer, wenn wir gegen Newcastle ausscheiden würden. Wäre natürlich schade, klar, aber da wäre ich nicht sauer, weil es einfach ein sauschwieriges Spiel ist. Chelsea daheim, da will ich halt was sehen. Da bin ich jetzt, wäre ich auch mit dem Bentancur Palinia Mittelfeld vielleicht happy, wenn man halt sich überlegt, wie man Chelsea halt wehtun kann. Da erwarte ich kein dominantes Spiel. Einfach Chelsea outcoachen und dann mal gucken. Und gegen United will ich nicht verlieren. Ich will nicht, dass die 5 Spiele in Folge gewinnen.
Ja, der arme Mann. Der arme Mann, der sich seine Haare nicht schneidet, bis United 5 in Folge gewinnt. Das ist aber auch ein großes Ziel, was er sich da gesetzt hat.
Ja, natürlich ist es Tottenham, die auf 5 sind.
Das wird wirklich spannend. Eine Sache noch, hast du gestern das Spiel mit deutschem Kommentar geguckt?
Nee, ich gucke eigentlich immer mit englischem.
Ja, deswegen. Schmiso hat uns sehr stark mit Arsenal verglichen, meinte, die Tottenham-Fans hören das jetzt nicht gerne, aber es ist sehr ähnlich zu Arsenal aktuell. Ich habe es ja vor längerer Zeit schon mal gesagt, ne? Arsenal ist Erster und Platz 17, was Open-Play-Tore angeht. Wir sind einfach wie sie. Thomas Frank ist einfach Arteta, nur ein sympathischer.
Ja. Ja. Finde ich nicht geil. Also es ich sag dich, ich hab ja wirklich aufgehört, Arsenal-Spiele zu gucken. Ich umgehe die einfach mittlerweile. Weil zum einen gewinnen die dauernd und das macht dann keinen Spaß. Aber zum anderen spielen die halt auch einfach, also was heißt scheiß Fußball, aber halt Fußball, der mir überhaupt nichts gibt. Und ich hoffe nicht, dass wir uns da langfristig hinbewegen. Denn ich will halt von Tottenham halt schon irgendwie einen attraktiveren Fußball sehen. Ange Ball war vielleicht too much, aber ich werde den Mann für immer lieben, dafür, dass er einen Titel nach Hause gebracht hat. Aber ja, irgendwie ein dominanterer Ansatz, ein bisschen spielfreudiger ist schon das, was man eigentlich halt in der eigenen DNA hat. Und den Spielstil von Arsenal da zu kopieren, das würde mir irgendwie in der Seele schon irgendwie arg wehtun.
Ja, aber du gehst halt auch mit dem generellen Trend mit so vielen Standards, ne? Um mal Max Twitter zu zitieren, Max ist der Meinung, dass man alle Standardsituationen einfach verbietet. Komplett abschaffen.
Das wäre geil. Es macht halt wirklich keinen Spaß. Also das ist halt also zu viele Mannschaften verlassen sich mittlerweile darauf und der Fußball bewegt sich aktuell in eine Richtung, die ich nicht mitgehen möchte. Weil es ist einfach nicht das, was ich gerne gucke. Es gibt natürlich weiterhin Mannschaften, die versuchen, risikoreichen Fußball zu spielen, sind damit auch erfolgreich. Barcelona, auch wenn die jetzt, glaube ich, gestern verloren haben gegen Real, hab das Spiel nicht gucken können. Die Bayern natürlich. Aber sag mal, der Trend entwickelt sich schon sehr auf sehr pragmatische Ansätze hinaus und vielleicht ist das der Weg, der zum Erfolg führt, aber es ist zumindest nicht der Weg, der in mein Herz führt. Habe ich das nicht wunderschön
gesagt? Wow, schön gesagt. Ja, ja, ich gucke dann am Wochenende guckt sich da mein Vater, auch wenn ich nicht dabei bin, wegen mir Tottenham-Spiele an, ne? Und der kommt aus einer Generation, der hat damals im Parkstadion den Schalker Kreisel zaubern gesehen und jetzt guckt er sich an, wie Kevin dann so alle 5 Minuten, 2 Minuten lang den Ball trocknet mit einem Handtuch und fragt mich, Janis, was machen die da? Was macht der da? Was soll das? Was macht das für einen Sinn?
Das Balltrocknen macht mich auch so wahnsinnig. Ich verstehe es, aber ich will es nicht sehen.
Ja.
Ich meine, die Bälle kommen, also in dem Spiel sind die langen Einwürfe auch relativ gefährlich gekommen. Aber es ist so lame. Mhm. So, ich glaube, lange Einwürfe sind so mein least favorite Gimmick im Fußball.
Ja, verstehe ich.
Auch wenn es funktioniert, ist es einfach so. Keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht.
Nö.
Wollen wir die nächsten beiden Partien noch schnell tippen?
Also, jo, lass mal machen.
Newcastle und Chelsea.
Wie viele Tore macht Voltemade gegen uns?
Boah, ich liebe den. Also ich habe ja, hab's ja auch schon im Sommer gesagt, dass er ein richtig gutes Signing für Tottenham gewesen wäre. Aber der spielt ja eine tolle Saison, seitdem er bei Newcastle ist.
Ja. Newcastle.
Geht es ins Elfmeterschießen, wenn es nach 19 Minuten 0-0 Spiel steht? Dafür, dass ich diesen Verein jetzt schon ein paar Jährchen verfolge, vergesse ich immer die Regeln in den englischen Pokalwettbewerb.
Ja, es gibt x Pokale und überall ist irgendwie anders. Ich würde einfach mal sagen, ja, es gibt direkt Elferschießen, aber sicher bin ich auch nicht. Boah, Newcastle. Ich muss eigentlich mit dem Trend weitermachen, dass ich, glaube ich, noch nie gegen meinen eigenen Verein getippt habe. Aber es fällt mir gerade sehr schwer. Komm. Wir halten Woltemade im Zaun. Knapper 1-0-Sieg für uns. Nicht in der Verlängerung, weil es sie bestimmt nicht gibt. Aber ich sag mal 1-0.
Ja. Also, wenn du mich jetzt so fragen würdest, wenn es ein Ligaspiel wäre, würde ich sagen, es geht 1-1 aus oder so. Regeln bei Unentschieden im League Cup bis einschließlich Halbfinale: keine Verlängerung. Nach dem Unentschieden geht es direkt in Elfmeterschießen. Wir gewinnen im Elfmeterschießen. Das ist mein Call.
Ja, finde ich auch nicht schlecht.
Und dann gegen Chelsea daheim, ich lege mal vor, habe ich tatsächlich eigentlich ein fast besseres Gefühl. Ich kann es nicht so richtig erklären. Ich sag, wir schlagen die 2-0.
Boah. Ich schaue mir gerade an, die Niederlagen von dieser Saison. 3-1, 2-1, 3-1, 2-1. Okay. Das letzte waren 2-1. Dann gewinnen wir jetzt 3-1 gegen Chelsea, ja?
Also vorausgesetzt, Romero ist wieder fit. Das wissen wir nicht. Könnte das auch das Comeback der Dreierkette gegen Chelsea sein?
Boah, ich glaube nicht. Ich glaube, er geht auf Viererkette.
Also so, er hat es jetzt gegen die zwei großen Teams diese Saison, gegen City und PSG gemacht. Chelsea ist eine Mannschaft, mit der du da auch den, glaube ich, wehtun kannst. Wenn du sehr viel vertikal stellst, das Mittelfeldzentrum richtig dicht machst. Mal gucken. Was hast du gerade getippt? Ich habe irgendwie in meinen Kopf ausgeschaltet.
3-1, weil es mit dem Trend der Niederlagen von Chelsea die Saison geht, die immer 2-1 oder 3-1 waren.
Ja, also trotz der Tatsache, dass wir schon immer noch viel Kritik haben, sind wir ja jetzt bei den beiden Partien jetzt nicht ultra pessimistisch. Aber es wird dann halt interessant zu sehen sein. Also es kann halt sein, dass wir nächste Woche hier sitzen und aus dem League Cup ausgeschieden sind und gegen einen unserer größten Rivalen verloren haben. Aber vielleicht sitzen wir hier auch da, haben nochmal in der Liga gewonnen und sind im League Cup Viertelfinale. Who knows? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Sie ist ein bisschen länger als sonst, aber who cares? Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns dann wahrscheinlich nach dem Chelsea-Spiel wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und Gruß.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.